ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Lust auf Disruption. Braucht Deutschland mehr Musk und Milei? Eine Wirtschaftswende muss her in Deutschland. Das fordern vor der Bundestagswahl irgendwie alle. Aber was wie gewendet werden soll, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, darüber gehen die Meinungen auseinander. FDP-Chef Christian Lindner zum Beispiel forderte nach dem Ampel-Aus ein bisschen mehr Musk und Milei für Deutschland. Der Tech-Milliardär und künftige Trump-Berater und der argentinische Präsident stehen ja für einen teils ziemlich radikalen Abbau des Staates. Könnte sowas Deutschland auch nicht schaden? Schließlich klagen die Unternehmen schon lange über zu viele Regularien und zu viel Bürokratie in Deutschland. Oder sind Musk und Milei die falschen Vorbilder? Was braucht es, um die deutsche Wirtschaft und das Land insgesamt wieder in Schwung zu bringen? Wie radikal darf und muss der Umbau sein? Und welche Ideen und Maßnahmen bringen den sozialen Frieden oder sogar die Demokratie in Deutschland in Gefahr? Das diskutieren wir anlässlich des Dreikönigstreffens der FDP in Stuttgart heute in diesem SWR-Kulturforum. Mit dabei sind Stefan Hunglinger, Redakteur im Politikteam der Wochentaz, und Professor Dr. Stefan Kuhleff, wissenschaftlicher Leiter des Ludwig-Erhard-Forums für Wirtschaft und Gesellschaft. Und mitdiskutieren wird auch Patrick Bernau. Er ist Ressortleiter für Wirtschaft bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herr Bernau, wer wird Europas Elon Musk? Das war die Überschrift zu einem Ihrer Texte aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im November. Brauchen wir wirklich einen europäischen Elon Musk? Und wenn ja, warum?
Also ich stelle zumindest fest, dass in dem Moment, in dem Elon Musk an die Spitze dieser Regierungskommission zur sogenannten Regierungseffizienz gesetzt worden ist, dass in diesem Moment viele Leute in Europa drüber nachgedacht haben, ob es sowas in Europa auch geben könnte. Da wusste man jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie sich Elon Musk privat und in seinen politischen Ansichten so weiterentwickelt über die nächsten Wochen. Aber dieses Bedürfnis danach, dass jetzt jemand mal kommt und ein paar gute Vorschläge dazu macht, wie man den Staat allgemein ein bisschen effizienter aufstellen könnte, das ist groß. Da wollen die meisten Leute nicht, dass es wirklich jemand ist, der so mit der Brechstange rangeht wie Elon Musk. Auch nicht mit der Kettensäge wie Milei, auch wenn selbst Robert Habeck das Wort von der Kettensäge schon mal in den Mund genommen hat. Aber so eine europäische Version, jemand, der da ein bisschen gedämpfter ist, aber trotzdem jetzt sich mal dran macht und ordentlich rangeht, da haben wir schon viel Wunsch danach wahrgenommen.
Warum? Also woher kommt dieser Wunsch?
Es hat sich einfach furchtbar viel an Bürokratie, ich sage jetzt mal untechnisch Bürokratie, aufgebaut über die letzten Jahre. Gucken wir ins Krankenhaus. Im Krankenhaus ist jeder Arzt im Durchschnitt 3 Stunden am Tag mit Bürokratie beschäftigt. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ausgerechnet, wenn man von diesen 3 Stunden nur eine abbauen könnte, dann hätte man die Arbeitskraft von mehr als 20.000 Ärzten mehr. Das heißt, wir hätten große Teile unseres Medizinproblems schon fast gelöst, wenn wir einfach ein kleines bisschen Bürokratie aus dem Krankenhaus rauskriegen würden. Da ist einfach viel zu holen mit wenig Geld und ja, viel Aufwand, aber dann am Schluss müssen die Deutschen gar nicht mehr arbeiten und können trotzdem mehr leisten. Und das wünscht sich doch eigentlich jeder.
Kann man wirklich ein bisschen Musk und ein bisschen Milei wagen? Also geht das? Oder, Herr Hunglinger, müsste es nicht heißen, ganz oder gar nicht? Also kann man das eine, so dieses Bürokratieabbau, was auch Herr Bernau gerade sagte, was sich viele wünschen, denn von dem anderen, wofür Musk und auch Milei natürlich auch stehen, kann man das da einfach trennen?
Also ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Ich möchte nicht, auch wenn es ein europäischer Unternehmer ist, einen Unternehmer sehen, der den Staat sehr gering achtet, der die Demokratie sehr gering achtet, der sich dann mit seinem Geld aufschwingt in politische Funktionen und sich einmischt in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, wie in Großbritannien, wie in Deutschland jetzt Elon Musk das getan hat. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Javier Milei ist es nicht möglich, dass man da eine abgespeckte Version oder eine europäische Version bekommt, weil er ganz stark setzt auf Anarchokapitalismus. Also er sagt, er ist kein Liberaler, er ist Anarchokapitalist. Und diese Denkschule sagt von sich, es braucht den Rechtspopulismus, es braucht den Rechtsextremismus als Gefährt, als Vehikel, um so radikale Einschnitte, um eine solche Disruption überhaupt durchzusetzen in der Gesellschaft. Und drum halte ich diese Rede von ein bisschen Milley für unsinnig, für widersprüchlich.
Herr Kohle, sind es die falschen Vorbilder, die wir da gerade in der Diskussion ranziehen, für vielleicht ja schon richtige Ziele?
Ja, ich glaube in der Tat, dass das Portfolio oder das Menü an Vorbilder momentan nicht allzu reichhaltig ist. Und ich widerspreche, dass wir sozusagen von Musk und Milley nichts lernen könnten. Ich halte die Kettensäge-Metapher für problematisch, aber gleichzeitig auch für ein Stück weit wegweisend, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass man vielleicht keine Kettensäge braucht, weil das tatsächlich ein Instrument der Revolution ist, wohl aber eine Gartenschere oder eine Heckenschere, jedenfalls ein reformerisches Instrument. Denn wenn wir sagen, Wirtschaft und Gesellschaft ist ein Garten, dann sind wir uns, glaube ich, momentan alle einig, dass es dem deutschen Garten nicht gut geht. Und eine schwungvoll, stetig und kontinuierlich geschwungene Garten- oder Heckenschere ist, glaube ich, durchaus etwas, was wir gebrauchen können. Disruption, komisches Wort, ist vielleicht nichts anderes als das, was Bundespräsident Roman Herzog mit seiner Ruckrede meinte. Und wenn man sich diese Ruckrede anhört, dann hört man heraus, dass da ein ähnlicher Wunsch danach ist, dass sehr viel Gartenschere notwendig ist, damit Deutschland wieder nach vorne kommt.
Trotzdem bleibt ja das Thema, was Herr Hunglinger angesprochen hat. Also können wir so eine disruptive Idee in Deutschland haben, ohne diesen ideologischen Unterbau eben, Herr Bernau? Also kann das wirklich funktionieren? Die Ruckrede von Herrn Herzog, würde ich jetzt sagen, ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit der Kettensägen-Rhetorik von Milley oder auch mit dem, was eben Elon Musk nur beim Thema Staat- und Bürokratieabbau da so von sich gibt, oder?
Das ist im Prinzip die Gretchenfrage an diesem Vergleich. Man kommt durch dieses Dickicht, das sich Deutschland und auch Europa geschaffen hat, nur durch, wenn man eine einigermaßen starke Persönlichkeit ist. Diese starke Persönlichkeit andererseits, die muss in Europa unbedingt Grenzen finden. Das darf nicht so überschießen, wie es das bei Elon Musk oder bei Javier Milei getan hat. Und ob das geht oder nicht, das ist die interessante Frage. Aber ich bin dann, als ich drüber nachgedacht habe, wer Europas Elon Musk sein könnte, ich bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Aber ich habe mich erinnert an Frank-Jürgen Weise, der damals in den Nullerjahren die Bundesagentur für Arbeit übernommen hat. Und der die Bundesagentur für Arbeit dort so dermaßen auf Vordermann gebracht hat, dass man ihm in der Flüchtlingszeit 2015 dann auch noch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegeben hat, das er dann auch auf Vordermann gebracht hat. Der kommt mit Erfahrung nicht unbedingt aus dem Amt, aber mit Erfahrung aus der Bundeswehr, wo er Offizier war, kommt dann auch mit Erfahrungen aus dem Management in privaten Unternehmen und kam dann dort rein und hat dort einiges bewegt. Ich könnte mir vorstellen, wenn es jemanden gibt, der auch bereit ist, den ein oder anderen Widerstand in Kauf zu nehmen und dann mal so eine Arbeitsgruppe übernimmt und ein paar Vorschläge macht, wenn der ein bisschen öffentliche Unterstützung hat, dass man dann doch einiges bewegen kann. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben ja die autoritäre Gefahr auch am anderen Ende. Das haben ein paar Politikwissenschaftler von der LMU München vor ein paar Jahren festgestellt. Die haben dieses Phänomen, das wir jetzt als Bürokratie bezeichnen, das haben die Policy Accumulation, Politikanhäufung haben die das genannt, und haben festgestellt, Politik ist so kompliziert geworden, dass man A, im Wahlkampf nicht mehr gut über Inhalte sprechen kann, sondern im Prinzip nur noch darüber, wer hat gerade was gesagt und wer liegt gerade vorne und wer hat gerade welchen blöden Fehler gemacht, aber nicht mehr wirklich über Inhalte sprechen kann, weil es niemand versteht. Und sich der Staat dadurch so sehr selbst blockiert, dass die Bürger systematisch unzufrieden werden. Das sehen wir inzwischen auch in mehreren Umfragen. Und das heißt, dieser Kurs, auf dem wir sind, der ist auf seine Weise auch wieder gefährlich, sodass wir in beide Seiten aufpassen müssen, dass wir nicht abkippen.
Ich meine, Bürokratieabbau, da werden Ihnen kaum jemand widersprechen, dass es irgendwie in Deutschland dran ist. Da sind sich ja auch die meisten Parteien, Sie haben es gerade gesagt, Robert Habeck will auch die Kettensäge schon teilweise auspacken. Da sind sich die meisten einig. Aber ist es nicht, Herr Hunglinger, die Frage, von welcher Seite ich auf dieses Thema gucke? Und die Seite, die jetzt Musk und Milley vertreten, die ist ja doch schon eine sehr staatsverächtliche Seite, oder? Also so radikaler Staatsabbau aus der Denke raus, dass der Staat eben per se nicht Gutes ist.
Absolut, absolut. Und das ganz ehrlich. Also Javier Milei versteckt es überhaupt nicht. Das ist, was er ganz deutlich sagt. Verachtung ist aber dann nicht nur gegen den Staat, sondern einfach auch blanke Verachtung gegen arme Menschen und Menschen, die es quasi nicht aus eigener Kraft geschafft haben. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gute Kultur in unseren Breiten und in Deutschland, dass man nicht Politik macht oder sich es auch nicht leisten kann, Politik zur Wahl zu stellen, die ganze Bevölkerungsteile außer Acht lässt.
Man muss vielleicht sagen, Sie waren in Argentinien für die Taz als Reporter. Und wenn wir jetzt über diese mehr Musk und mehr Milei möglicherweise wagen, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich mal anzugucken, was die beiden jeweils fordern beziehungsweise auch schon umgesetzt haben. Also Milei, wir haben es schon gehört, ist mit der Kettensäge angetreten. Was haben Sie denn da jetzt in Argentinien erlebt? Also welche Folgen hatte das auch für die Menschen in diesem Land?
Man muss dazu sagen, Milei hat da Dinge vorzuweisen, die wirklich ihm anzurechnen sind, also Erfolge vorzuweisen. Die Inflation lag im November bei gerade mal 3%. Das ist der niedrigste Wert in Argentinien seit 3 Jahren. Und ich glaube, vor einem Jahr war die Inflation noch bei 13%. Die Preise dort für sowas wie Kaffee oder Nudeln oder Fleisch, also ganz alltägliche Preise, die sind extrem hoch im Moment, aber wesentlich stabiler. Und auch das sehen die Leute und das rechnen sie ihm hoch an. Die Armut ist extrem gestiegen und das ist auch sehr sichtbar in den Städten. Also alle Infrastrukturprojekte zum Beispiel sind gestoppt, gerade in den armen Vierteln haben die Vorgängerregierungen versucht, die ich wirklich nicht schönreden möchte. Die haben viele Versäumnisse hinterlassen, aber die Vorgängerregierungen haben versucht, die Armenviertel einzubinden in die reguläre Struktur der Stadt. Zum Beispiel
ÖPNV all diese, oder was meinen
ÖPNV,
Sie?
ÖPNV, Trinkwasserversorgung schlichtweg, die Müllentsorgung. All das ist auf Eis gelegt, ist gestoppt, das gibt's nicht. Dann gibt's in Argentinien sogenannte Volksküchen, die enorm wichtig sind. Das sind soziale Bewegungen, viele von denen eher linksorientiert, die durchaus von den linken Vorgängerregierungen viel Unterstützung bekommen haben, Lebensmittel zur Verfügung gestellt bekommen haben. All das wurde von jetzt auf gleich eingestellt.
Ich will zu den Inflationszahlen etwas sagen, die wir gerade gehört haben. Wenn man auf die Monatsinflation anschaut, ist sie dreistellig. Wir reden da von 300%, knapp 300. Und jetzt ist es auf knapp 160% gefallen. Und wenn man in die Wirtschaftsgeschichte schaut, dann stellt man fest, dass es keine einfachen Wege gibt, eine Hyperinflation zu stoppen. Und diese Hyperinflation hatte sehr, sehr viel damit zu tun, dass der Staatshaushalt über Jahre und Jahrzehnte Defizite ausgewiesen hat, die der Staat gedeckt hat, indem er Geld gedruckt hat. Das zu stoppen, ist mühsam und war immer mühsam. Ich bin selber in Bulgarien aufgewachsen und habe in den 90er Jahren eine Hyperinflation durchgemacht. Es geht nicht anders. Und man muss bedenken, es geht nicht nur um die Preise, sondern es geht auch um die Frage, was ist mit den Ersparnissen der Menschen, von armen Menschen, aber auch von der Mittelschicht. Und wenn wir in die 20er Jahre in Deutschland schauen, dann ist das eine der ganz, ganz wesentlichen Voraussetzungen gewesen für eine der schlimmsten, wahrscheinlich die schlimmste Diktatur des 20. Jahrhunderts. Also die Inflation wieder nach unten zu bekommen, ist absolut essentiell, geht auch und vielleicht sogar vor allem den Armen zugute und ist in der Wirtschaftsgeschichte immer ein schmerzhafter Prozess. Vielleicht noch ein Satz zu Ludwig Erhard, weil ich ja das Ludwig-Erhard-Forum hier in Berlin leite. Auch seine Reformen ab 1948 haben erstmal einen Teil der Tränen erzeugt und erst in den frühen 50er Jahren ging es bergauf. Es gibt immer das, was die Transformationsforschung eine J-Kurve nennt. Es geht immer erstmal nach unten und nach diesem J geht es dann hoffentlich schnell, je nachdem wie die Folgepolitik ist, nach oben.
Das würde mich jetzt wirklich interessieren, Herr Kohlef. Ludwig Erhard hat propagiert Wohlstand für alle. Also soziale Marktwirtschaft wollte er betreiben. Ob das immer so sozial war, weiß ich nicht. Aber das Leitbild war ein ganz anderes. Niemand soll außen vor bleiben. Das ist überhaupt nicht, was sich Milei vorstellt. Ich meine, wir kennen alle Trickle-Down-Economics. Das verstehe ich nicht ganz, wie das in, zum Beispiel in Argentinien, aber wie das auch hier funktionieren würde, dass die Leute wirklich von solchen ärmeren Leuten auch oder einfach die Mittelschicht auch profitiert.
Trickle-Down heißt, muss mir vielleicht ganz kurz erklären, wenn der obere Teil der Gesellschaft profitiert, dann wird es nach unten durchsickern und letztendlich werden alle profitieren, zum Beispiel von Wohlstandszuwachs und Wirtschaftswachstum. Richtig zusammengefasst?
Ja, aber darum geht es hier gar nicht. Es geht einfach darum, dass diese Geißel der Inflation, die alle geißelt, aber eben arme Menschen am meisten, dass diese Geißel oder Drache, wie man manchmal in der Geschichte gesagt hat, dass das erlegt werden muss. Das ist ein sehr zähes Biest. Und unter diesem Biest leiden alle, aber eben vor allem die Armen. Und die Mittelschicht, die Ersparnisse hat. Und die Ersparnisse schwinden dann jedes Jahr. Und das ist eben Wohlstand für alle. Das heißt, sie schaffen basale Voraussetzungen, damit arme Menschen und die Mittelschicht wieder langfristige Erwartungen anstellen können, damit junge Menschen sagen, ich kann mir vorstellen, in diesem Land zu bleiben, dass überhaupt ein Vertrauen erzeugt wird, dass nach diesem J, nach diesem Tal der Tränen, das notwendig ist, nach der ganzen Misswirtschaft der letzten Jahrzehnte, dass dann für alle in der Tat, ich weiß nicht, ob Milei dann noch an der Macht sein wird, aber dass dann in der Tat gute Rahmenbedingungen für alle herrschen.
Inflation bekämpfen, ja, machen wir einen Haken dran, ganz wichtiges Ziel, von dem dann auch alle profitieren würden. Aber die Frage ist ja eigentlich, ist der Weg zu diesem Ziel, den Milei einschlägt, im Moment der richtige? Herr Bernau.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, einen anderen Weg zu finden. Also Deutschland geht es nicht wie Argentinien, das muss man einmal deutlich sagen. Deutschland ist ein ganz anderer Fall als Argentinien. Aber wenn es einem so geht wie Argentinien, ein Land, das seit Jahren pleite ist, die hatten Hyperinflation, das ist schmerzhaft, da rauszukommen. Und vielleicht ist der vergleichbarste Fall, an den sich noch viele Leute erinnern, Griechenland in der Eurokrise. Auch ein extrem überdehnter Staatshaushalt. Griechenland konnte nicht rausinflationieren wegen des Euros. Griechenland stand dann tatsächlich vor der buchstäblichen Pleite. Diese harte Kur, durch die Griechenland gegangen ist, das sehen wir jetzt, 10 Jahre später. Das war erstmal schwer und danach ging es wieder aufwärts. Die Griechen können sich heute mehr leisten, als sie es damals konnten. Die haben heute mehr Kaufkraft als damals. Der Staat hat größere Spielräume. Griechenland zahlt inzwischen ungefähr so hohe Zinsen wie Frankreich. Und das hat diesem Land am Schluss gut getan. Aber ja, es war zwischendurch schwierig.
Ich habe nicht nur die Frage nach dem Weg, der wirklich sehr schmerzhaft ist im Fall von Argentinien, sondern wirklich auch nach dem Ziel. Weil ich habe in Argentinien auch mit Ökonomen gesprochen, auch mit liberalen Ökonomen, auch mit dem Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung dort vor Ort. Und diese Leute machen auch ein großes Fragezeichen dran, ob das, was Javier Milei dort durchzieht, wirklich auf die lange Frist hin anhalten wird.
Das Fragezeichen tue ich auch. Ja. Das können wir auch nach einem Jahr nicht sagen. Ich bin nur dankbar, dass wir die Debatte führen, denn wenn wir mit einem gewissen Wohlwollen auf dieses Jahr blicken und wenn wir die Tristesse von davor nicht aus den Augen verlieren, dann finde ich, zeigt sich ein gewisses Muster, dass dieser verrückt erscheinende Mensch durchaus Sachen erreicht hat, die man ihm vor einem Jahr nicht zugetraut hat. Es ist nicht mein Staatsverständnis. Ich will nicht den Staat zersägen. Deswegen sage ich, das ist ein revolutionäres Symbol, das ich nicht teile. Aber westliche Demokratien haben mit nicht ähnlichen, aber trotzdem wesensverwandten Problemen zu kämpfen. Und deswegen brauchen wir ganz, ganz intensiv eine Debatte mit einem anderen Staatsverständnis. Der Staat meinetwegen als Gärtner oder als Schiedsrichter. Aber trotzdem, wie kommen wir mit unserem Garten klar, dem es nicht gut geht? Und ich glaube, da kann man sowohl aus Argentinien als auch aus der Geschichte und vielleicht sogar von Elon Musk lernen. Mit allen Fragezeichen, mit allen Schwierigkeiten, die bei historischen und geografischen Vergleichen immer angebracht sind. Aber zu sagen, das ist einfach ein Extremist und dem verschließen wir uns und stecken den Kopf in den Sand, das wäre meines Erachtens auch falsch.
Aber setzt es nicht so ein bisschen auch den falschen Ton, weil tatsächlich, wie Herr Bernau auch gerade gesagt hat, und auch die Situation in Deutschland ist nicht mit der in Argentinien vergleichbar. Jetzt ziehen wir uns ein Vorbild aus Argentinien heran mit einem ganz anderen Verständnis vom Staat. Das birgt ja auch eine Gefahr, wenn wir jetzt Milei als Vorbild nehmen, diese Sehnsucht nach eben schon was Disruptiven. Woher kommt denn das? Das ist doch vielleicht ein bisschen überzogen für die Situation in Deutschland.
Also es gibt verschiedene Antworten drauf, aber eine ist sicherlich, dass Christian Lindner irgendwie das Narrativ loswerden musste, das wir alle diskutierend haben über seine Ausstiegspapiere und um diese Geschichte. Also das hat ja ganz eindeutig geklappt, dass man ihn und die liberale Partei überhaupt noch wahrnimmt.
Wäre der Debatte mehr gedient gewesen, wenn er gesagt hätte, mehr Ludwig Erhard wagen, aber keiner hätte dann drüber gesprochen, weil
niemand
alle
hätte
gegähnt
zugehört.
Hätten.
Ja.
Ja. Würden Sie
Ludwig
auch sagen?
Erhard stand ja auch vor anderen Problemen. Also ich habe heftig und denke, seit Elon Musk dieses Amt hat, denke ich heftig drüber nach, wen man als Vorbild da für Europa hinstellen könnte. Wir sind da nicht so furchtbar reich als Vorbildern. Musk und Milei haben extreme Probleme als Vorbildfiguren. Aber wie gesagt, selbst Robert Habeck hat in seinem Versuch, Bürokratieabbau irgendwie deutlich zu machen, dann doch zum Bild der Kettensäge gegriffen, weil es irgendwie an Vorbildern sonst überhaupt nichts gibt. Und das ist an sich vielleicht ein Problem.
Braucht man denn diese Einzelperson als Vorbild? Also brauche ich eben einen europäischen Elon Musk?
Ich glaube, es braucht Bilder oder Metapher. Und deswegen habe ich mir Roman Herzog 1997 nochmal sowohl im Text als auch als Video angehört. Und ich finde diese Rede unglaublich stark. Es geht um eine unglaubliche mentale Depression, sagt er, um eine Erstarrung der Gesellschaft, um einen Verlust an wirtschaftlicher Dynamik. Es geht um einen Wust an höchst wohlmeinenden Vorschriften, die aber alles ersticken. Vielleicht ist Roman Herzog das Beispiel, denn die Rede ist gar nicht so alt. Ich glaube, es braucht aber nicht wirklich Köpfe. Wir brauchen Bilder, denn wir brauchen hoffentlich auch im Bundestagswahlkampf einen Ambitionswettbewerb der Parteien, die sagen, was wollen wir und wie können wir das, was wir wollen, in packende Bilder sozusagen so kommunizieren, dass Menschen verstehen, was gemeint ist. Wenn wir sagen Bürokratieabbau, können sich die meisten Menschen und auch viele Wissenschaftler ehrlich gesagt ganz wenig darunter vorstellen. Diese Debatte hingegen zeigt, dass wir als Gesellschaft über diese Fragen ganz dringend reden müssen. Und dann soll der eine sagen, ich bin für die Gartenschere, der andere sagt, im Gegensatz zu dem anderen bin ich für die Heckenschere und meine damit das und das und das. So kämen wir in eine meines Erachtens kluge wirtschaftspolitische Diskussion, die überfällig ist. Was Christian Lindner gewollt hat, weiß ich nicht. Allerdings ist es, glaube ich, für mich eindeutig so, dass Ludwig Erhard auch damit gemeint war, denn es ist neben Stein und Hardenberg in der deutschen Geschichte der andere Reformer, auf den man sich berufen könnte. Bloß ist das historische Wissen so knapp und rar, dass wir eben doch eine aktuelle Debatte brauchen, die wir mit diesen Metaphern meines Erachtens ganz gut führen können.
Ich meine, Sarah Wagenknecht setzt ja oft auf Ludwig Erhard. Irgendwie scheint das bei ihr ja zu funktionieren.
Ich habe mit Sarah Wagenknecht 1,5 Stunden im Handelsblatt mich im Ende September unterhalten und habe hoffentlich darlegen können, dass Rosinenpickerei, so nach dem Motto, ich mag Ludwig Erhard, aber auch Wladimir Putin nicht so ganz gut funktioniert. Von daher hoffe ich, dass das in diesem dreiseitigen Interview hinreichend gut zur Sprache gekommen ist.
Ich finde interessant, dass Friedrich Merz hat ja diesen Vergleich oder den Bezug auf Musk und Milley sehr zurückgewiesen und dann aber auch ein bisschen durchscheinen lassen, dass er im Grunde nicht so richtig weiß, was Milley da treibt. Und trotzdem sehen wir ja im Wahlprogramm, dass es ganz stark in diese Richtung geht. So, also quasi, an wem soll jetzt gespart werden? Das sind im Grunde die Ausländer und die Armen und quasi die den Mittelstand belasten und dieses Land belasten. Und das ist exakt der Diskurs, den Milley führt in seinem Land. Also er wird ganz stark unterstützt und wir haben ja immer noch da eine Zustimmung von, ich glaube, 56%, über die Hälfte unterstützt immer noch Milleys Kurs. Und ganz viele davon sind im Grunde Leute aus der Mittelschicht, die das Gefühl haben, sie werden einerseits von der, er nennt das die Kaste, im Grunde von der wirtschaftlichen Elite ausgenutzt und andererseits von den Ärmsten, für deren Unterhalt sie mitverantwortlich gemacht werden.
Jetzt haben wir ganz viel über Milley und seine Ideen und seinen Weg gesprochen. Vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz auf Herrn Musk, das zweite Vorbild in dieser aktuellen Diskussion. Herr Bernow, was möchte eigentlich Elon Musk? Also abgesehen von seinen Theorien zur europäischen Politik und zur deutschen Innenpolitik und so, was möchte er mit Blick auf den Staat? Können Sie es einfach auch noch mal ganz kurz zusammenfassen?
Ja, da ist natürlich noch eine gewisse Unsicherheit zwischen dem, was Elon Musk sagt und dem, was er nach der Amtseinführung von dem zukünftigen Präsidenten Trump denn tatsächlich tun wird. Aber so als ausgesprochenes Programm sagt er, er möchte die Regulierung, die Behörden in den USA erlassen können, ohne dass es dazu Gesetze gibt, die möchte er deutlich eindämmen und zurückschneiden. Er möchte, dass die Behörden weniger Mitarbeiter haben, mit weniger Mitarbeitern auskommen. Und er möchte, dass der Staat ganz anders einkauft und auf diese Weise noch eine ganze Menge Geld spart. Wenn man es so liest, ist das an sich noch nicht furchtbar kontrovers. Die Zweifel kommen natürlich daran, wie weit das gehen soll, ob möglicherweise Behörden, die die Unternehmen von Elon Musk überwachen, zurückgeschnitten werden, ob die Einkaufsprogramme vielleicht so aussehen, dass nachher Elon Musks Raumfahrtunternehmen da besser rauskommt als andere. Der Argwohn ist da, die Angst, aber das muss man alles noch ein bisschen abwarten.
Und wenn wir jetzt mal auf die Wahlprogramme der Parteien gucken, wo findet sich da denn ein Stück weit von diesen Forderungen? Also was wurde da jetzt auch für die deutsche Wirklichkeit übersetzt oder übertragen? Wenn die FDP sagt, wir wollen das Umweltbundesamt abschaffen, ist das, was wir uns hierzulande dann unter mehr Maskwagen vorstellen müssen?
Das ist ein kleines bisschen von dem, was Elon Musk macht, zumal der Satz ja in vielen Zusammenhängen auch hieß, man kann das Umweltbundesamt abschaffen, wenn man seine Aufgaben auf andere Ämter überträgt.
Ich glaube in der Tat, dass keine Behörde in Deutschland sakrosant sein soll. Wir sollten darüber reden können, auch bei den Bundesministerien, inwieweit deren IT-Infrastruktur, auch darüber hat Christian Lindner gesprochen, so geregelt sein muss, wie sie es heute ist. Wir müssen über Föderalismus reden, denn auch da wissen wir spätestens seit der Pandemie, dass extrem viel Bürokratie, Verhedderung und Verhärtung ist. Von daher, unabhängig davon, was in den Wahlprogrammen steht, hoffe ich sehr, dass wir nach der Wahl erkennen, die USA werden mit Musk ein wahrscheinlich noch attraktiverer Standort sein, weil eben Bürokratie für Unternehmen häufig ein Kostenfaktor ist. Und wir können eben auch da nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen sagen, was ist unsere Antwort auf seine Herausforderung. Ich hoffe sehr, dass wir das tun. Und ich finde sowohl auf Bundesebene als auch im föderalen Gebilde, dass da Kreativität walten gelassen werden kann. Und dann kommen wir auf die Einsparungen. Aber der Wille muss da sein. Und diesem Willen ist momentan die jetzige Debatte fortgeschaltet, die ich sehr hilfreich finde.
Ist die Debatte um die Frage, wie viel Staat brauchen wir überhaupt? Also ist weniger Staat besser oder brauchen wir an manchen Stellen vielleicht auch doch mehr Staat? Ist das die Debatte, die über diesem allen eigentlich liegt?
Ich finde die quantitative Debatte mehr oder weniger Staat falsch, denn sie versteckt die eigentlich wesentliche und deutlich kompliziertere Debatte, nämlich welchen Staat wir brauchen. Was ist sozusagen die Qualität des Staates, die wir uns wünschen? Und wenn wir auf den deutschen Staat heute schauen, ist er sehr groß, was seine fiskalischen Ausmaße angeht, während die Qualität dessen, was er eben häufig leistet, Stichwort Infrastruktur und Bildung, ziemlich mager ist. Und deswegen geht es meines Erachtens eher darum, dass wir über die Qualität, man kann es auch sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis des deutschen Staates spricht und nicht so sehr über den Umfang, weil wir uns da, glaube ich, verrennen. Wir brauchen einen besseren, einen agileren, einen responsiveren Staat, was die Bedürfnisse der Bürger angeht, nicht unbedingt einen kleineren.
Da würde ich absolut zustimmen, absolut. Und selbst die FDP, glaube ich, FDP denkt in diese Richtung. Ja. Sonst könnte man ja nicht davon sprechen, dass man zum Beispiel ein Digitalministerium haben möchte, weil das bedeutet ja auch mehr Staat. Die Frage ist nur dann, ich meine, die FDP war jetzt auch für Digitalisierung zuständig, davor war es die CSU, ob das dann eben auch tatsächlich effektiver zur Digitalisierung führt.
Vielleicht ein Wort zur Digitalisierung und ich würde kurz als Bulgare sprechen. Und das ist auch eine Facette dieser Debatte, die ich mir nach der Wahl erhoffe. Wir sagen bei jeder Frage, die aufkommt, zum Beispiel Digitalisierung, was ist das richtige Amt oder was ist die richtige Behörde, wo soll das am besten angesiedelt sein? Als Liberaler, aber an der Stelle auch als Bulgare, sage ich, warum ist es überhaupt eine Staatsaufgabe? Bulgarien hat ein extrem eigenartiges Internet, was die Infrastruktur angeht, das sehr wild entstanden ist in den 90er Jahren. Und es ist das in bestimmten Statistiken das beste, günstigste und schnellste Internet, das es in der EU gibt. Also vielleicht kommt die deutsche Digitalisierung deswegen nicht so schrecklich gut voran, weil wir sie zur Staatsaufgabe erklärt haben. Es gibt natürlich Teile, die eine Staatsaufgabe sind. Aber was vor allem nicht funktioniert, ist dieser Staat, der sich die Aufgabe angemaßt hat und seine Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft an der Stelle. Und vielleicht müssen wir diese Zusammenarbeit, diese Arbeitsteilung zwischen Staat und Macht an der Stelle neu bedenken, statt über neue Behörden nachzudenken. Ein Digitalministerium ist meines Erachtens, soll ich sagen,
Bulgarien kam
eher
ohne
ein Reflex,
aus,
würden Sie eher sagen? Ein Reflex und nach dem Motto, wir geben dem Ganzen ein neues Haus und dann wird es das neue Haus richten.
Ja, ich kann das mit dem mehr oder weniger Staat vielleicht nochmal ganz plastisch machen an der Frage der Sozialleistungen. Wir können uns lang drüber streiten, ob die Sozialleistungen hoch oder runter gehen müssen. Das ist aber vielleicht gar nicht das Problem, vor dem wir stehen, sondern das Problem, das Deutschland hat, ist, dass die einzelnen Sozialleistungen, diese vielen, vielen, vielen Sozialleistungen, die es gibt, dass die nicht ordentlich aufeinander abgestimmt sind. Der Staat berechnet, wenn es um die Steuern geht, das Einkommen anders, als wenn es um Wohngeld geht, berechnet es anders, als wenn es ums Elterngeld geht. Es gibt im deutschen Staat mindestens ein halbes Dutzend verschiedene Einkommensermittlungen. Und das führt dann am Schluss dazu, dass eine Familie, die in München wohnt zum Beispiel, da ist es egal, ob die 2.000 Euro im Monat verdient oder 5.000 Euro im Monat, hat das IFO-Institut ausgerechnet. Netto kommt immer das Gleiche rum ungefähr. Nicht, weil es zu viel oder zu wenig Sozialleistungen gibt, sondern weil nie jemand dran gedacht hat, mal anzugucken, wie denn alle im Zusammenspiel wirken. Niemand will, dass eine Familie in München zwischen 2.000 Euro Verdienst und 5.000 Euro Verdienst netto das Gleiche hat. Das will niemand. Aber das zusammenzukriegen und das auseinanderzufieseln, das ist richtig harte Arbeit. Das ist schwer zu diskutieren, aber es ist das, was eigentlich nötig wäre. Und da muss man überhaupt nicht drüber streiten, ob die Sozialleistungen hoch oder runter gehen sollen.
Aber wer das angehen will, der muss schon sehr viel Lust an der Disruption haben, oder?
Und eine starke Persönlichkeit, das ist das Problem.
Ich möchte auch wieder mit einem kleinen historischen Einschub vielleicht etwas beitragen. Helmut Kohl hat bekanntlich gesagt, er will Wahlen gewinnen und nicht den Ludwig-Erhard-Preis. Ich glaube, dass wir aktuell in Zeiten leben, in denen man Wahlen durch den Ludwig-Erhard-Preis gewinnen könnte. Das heißt, wenn die Parteien der Mitte eben eindeutig ihre Ambitionen aufzeigen, was sie mit diesem Staat, der ganz wunderbar ist, aber der absolut zurechtgeschnitten werden muss im Sinne seiner Bürger. Und wenn man zeigt, in welcher Fristigkeit welche Schritte angegangen werden können, werden viele Menschen, glaube ich, dankbar sein, denn die momentane Unordnung, in denen sich unsere Debatten, aber eben auch unser Staat befindet, kann durch eine klare ordnungspolitische Botschaft, die hoffentlich die Parteien sowohl in den Wochen des Wahlkampfes, aber vor allem auch in den Jahren danach formulieren, Menschen wieder für die Mitte zurückgewinnen. Also ich sehe keinen Widerspruch zu der Frage, klare Botschaften und Mut einerseits und politische Popularität. Das kann man zusammenbringen, denn dem Land geht es nicht gut und das verstehen die Menschen besser, als manche Politiker in Berlin es den Menschen eigentlich zutrauen.
Das Problem ist aus meiner Sicht nur, dass dann die Umsetzung hinterher tatsächlich sehr schwierig ist. Wir haben ja nicht bloß den Föderalismus, wir haben ja Gesetze, Regelungen und auch Verwaltungen für jeden Bürger auf mindestens 4 verschiedenen Ebenen. Das geht von der Kommune übers Land, über die Bundesregierung bis zur EU. Und dann spielen die verschiedenen Ressorts auf jeder Ebene miteinander. Das ist wirklich, wirklich hinterher richtig schwierig, all das wieder hinzukriegen. Bevölkerungswille hin oder her. Das heißt, funktionieren kann es am Schluss eigentlich nur dann, wenn man damit nicht nur eine Wahl gewinnt, sondern wenn sich die Gesellschaft darüber hinaus als Ganze drauf verständigt, dass wir das wollen und dass wir an jeder einzelnen Stelle, jeder dort, wo er steht, ein bisschen mithilft.
Und was man aber nicht verschweigen darf, finde ich, ist, zurechtschneiden hat natürlich auch so einen Preis. Also Sie haben gesagt, Herr Kulliff, man muss Regelungen zurechtschneiden. Natürlich, wenn wir über Bürokratieabbau sprechen, dann heißt es vielleicht auch, dass zum Beispiel beim Arbeitszeitrecht massiv Dinge sich verändern, wenn Berichtspflichten weitgehend wegfallen für Unternehmen. Das alles hat ja auch Folgen, über die man sich im Zuge dieser Debatte ja auch irgendwie verständigen muss. Also Herr Bernau, Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen, Bürokratie ist ja nicht nur Mist und kann alles weg, sondern das hat ja durchaus auch seinen Sinn.
Absolut. Also das bestreitet wirklich niemand. Außer eben Libertären, aber über die haben wir schon hinreichend viel gesprochen. Natürlich ist Bürokratie kein Mist. Was vielleicht Mist ist, ist eine Bürokratie, die mit einer unendlichen Liebe für die Einzelfallgerechtigkeit jedem Einzelfall gerecht werden will. Und deswegen sagen Liberale, seitdem es Liberalismus gibt, dass wir für möglichst allgemeine Regeln sind, statt für Privilegien, die jedem Sonderinteresse und jeder Einzelfallgerechtigkeit angepasst werden müssen. Das heißt, gute Bürokratie ist nicht keine Bürokratie, sondern gute Bürokratie ist eine, die möglichst versucht, alle gleich zu behandeln und dabei in der Tat vertraut, dass diese Menschen, denen man mit diesen allgemeinen Regeln entgegengekommen ist, die man, wie Patrick Bernau gesagt hat, um Berichtspflichten im Krankenhaus entlastet hat, dass diese Menschen mit ihrer Zeit, die frei geworden ist, etwas tun, was für sie und für alle anderen gut ist. Also gute Bürokratie ist einfach eine möglichst privilegienfreie, möglichst für alle gleich geltende Bürokratie. Und das ist auch Wohlstand für alle, um auf die Frage von vorhin nochmal zu kommen.
Ist denn ein Lieferkettengesetz eine gute Bürokratie oder keine gute Bürokratie? Das ist ja ein Gesetz, an dem sich sehr viel Streit entzündet hat in den letzten Monaten.
In seiner jetzigen Form, finde ich, ist es eindeutig eine schlechte Bürokratie, denn es ist das ultimative Misstrauen nicht nur dem Unternehmen, sondern seiner gesamten Lieferkette gegenüber. Es gibt viele private Möglichkeiten, wie wir gewährleisten, dass ein bestimmtes Produkt, das wir als Konsument dann eben angeboten bekommen, in guten Bedingungen hergestellt worden ist.
Ich denke, auf jeden Fall braucht es ein Lieferkettengesetz, wie man das ausgestaltet. Ich bin da nicht der Experte für, aber wie man das ausgestaltet, glaube ich, kann man besprechen, ob es um Berichtspflichten im Vorhinein geht oder ob man Anzeigemöglichkeiten hat. Das ist, glaube ich, die Frage.
Aber warum brauchen Sie das? Schauen Sie, dieses Glas. Wenn Sie als Konsument Interesse daran haben, dass Umweltbedingungen und Sozialbedingungen gewahrt worden sind bei der Herstellung dieses Glases, dann gibt es die besagten Zertifikate, die wir auch auf jeder Verpackung sehen, wenn wir uns ein bestimmtes Produkt angucken. Und wenn Sie hinter die Zertifikate schauen, dann heißt es, eine bestimmte Firma hat eben zertifiziert, dass dieses Glas sozusagen in guten Bedingungen hergestellt worden ist. Wozu brauchen wir einen Staat, der zu all dem, was wir an Bürokratie haben, jetzt auch noch dieser unendlichen Lieferkette, das Glas ist ein relativ simples Produkt, aber wenn Sie das Ganze bis zum Sand zurückdenken, aus dem das Glas entstanden ist, in jeder Stufe sozusagen nachvollziehen. Und ein Satz vielleicht noch, damit schaden Sie nachweislich den Ärmsten, denn die Firmen ziehen sich aus den Ländern zurück, wo es am schwierigsten ist, das nachzuvollziehen, dass das Glas unter den europäisch gut befundenen Standards hergestellt worden ist. Die kleinsten Bauern, wenn es um Kaffee geht, leiden darunter. Das heißt, wenn unsere aller Interesse ist, Armut zu bekämpfen, hat das Ganze auch nochmal solche lebenspraktischen Konsequenzen. Aber nochmal, der mündige Konsument hat bereits viele, viele Mittel zu prüfen, ob das gut unter guten Bedingungen hergestellt wird.
Sie haben vollkommen recht. Ich finde ja kaum ein Produkt, auf dem nicht ein grünes Label drauf ist oder ein grünes Logo drauf ist oder das Versprechen dabei ist, dass es nachhaltig und sozial hergestellt ist. Die Frage ist nur, kann ich dem Unternehmen vertrauen, das mir das so präsentiert, und kann ich manchen Zertifizierungsverfahren vertrauen? Und da möchte ich ehrlich gesagt schon, dass es vielleicht auch eine überstaatliche Verständigung darüber gibt, was sozial und nachhaltig bedeutet. Und was das andere angeht, den Nachteil quasi für die Ärmsten in herstellenden Ländern, das ist ja eines der Ministerien, die FDP zum Beispiel immer loswerden wollte, das Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Darauf könnte man auch den Fokus legen, wirtschaftliche Zusammenarbeit, damit genau das nicht passiert, sondern dass man dafür sorgt, dass Standards eingehalten werden bei gleichzeitigen wirtschaftlichen Vorteilen.
Ja, aber probieren Sie mal in einem Entwicklungsland ein Zertifikat über Arbeitsbedingungen zu kriegen. Also es ist nicht immer ganz einfach. Und da kommen wir an ein größeres Thema, glaube ich. Viele von den Gesetzen, die wir beschließen, das gilt nicht bloß für Deutschland, das gilt für ganz Europa, die haben ein Ziel und sind sehr gut gemeint, erreichen dieses Ziel aber nicht. Es kam jetzt, im Herbst war es, glaube ich, eine Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Universität Oxford. Also das sind jetzt wirklich keine Klimawandelleugner, die sich knapp 1600 Klimaschutzgesetze aus aller Welt angeguckt haben und die von diesen 1600 untersuchten Klimaschutzgesetzen nicht mal bei 70 eine Wirkung nachweisen konnten. Nicht mal bei 70. Und an solche Dinge muss man wirklich einfach rangehen. Man muss einfach hart gucken, bringen diese Gesetze das, was sie sollen? Und wenn sie das nicht tun, dann muss man auch drüber reden, ob sie vielleicht auch wieder abgeschafft werden können.
Ist die Bereitschaft da, das zu machen? Also jetzt auch mal ganz vorurteilsfrei einfach zu sagen, wir gucken uns mal wirklich alles an. Und dann treffen wir Entscheidungen, die vielleicht nicht alle gut finden, die vielleicht auch schmerzhaft sind, aber wir gehen da jetzt mal wirklich dahin, wo es wehtut. Ist da eine Bereitschaft da unter den Parteien und auch unter den Menschen in Deutschland? Also es ist schon sehr Disruption dann.
Jetzt kommen wir dann doch wieder zur Frage, wie viel Disruption wir brauchen und ob Musk und Milei vielleicht in Ermangelung anderer Vorbilder doch diejenigen sind, die einem als erstes einfallen, weil es... Also man kann das schaffen. Man kann das schaffen. Man kann das auch schaffen, ohne so zu werden wie Musk und Milei. Aber man muss wirklich jetzt, und ich nehme das Bild von Stefan Kohlef da auf, man muss da jetzt wirklich mit der Heckenschere rangehen.
Meine Frage zu der Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist, was ist eigentlich so das Leitbild, mit dem wir versuchen, Menschen davon zu überzeugen, dass all die Details, die wir gerade beredet haben, sinnhaft sind oder nicht? Und ich sitze momentan an einem längeren Text, der folgendermaßen funktioniert. Es geht um einen 25-jährigen Menschen, Deutschen, der überlegt, Deutschland zu verlassen. Und da würde ich sagen, wenn wir diesen Menschen verlieren, verlieren wir jegliche Nachhaltigkeit. Wir verlieren seine wirtschaftliche, seine ökologische, seinen sozialen Beitrag zu dieser Gesellschaft. Und dann sollten wir uns vielleicht die Gedanken machen, wie bringen wir den deutschen Staat so wieder ins Lot, das Preis-Leistungs-Verhältnis dessen, was dieser Staat herstellt, und die wirtschaftliche Dynamik, damit dieser Mensch nicht auswandert.
Aber Herr Kohler, das finde ich eine total interessante Frage. Was braucht denn dieser junge Mann, dass er in Deutschland bleibt? Also was müssen Sie dem aufs Tablett legen, dass er sagt, okay, ich gehe nicht?
Einen besseren Staat und eine dynamischere Wirtschaft. Denn wenn sich dieser Mensch für Deutschland entscheidet, muss er damit rechnen, dass der deutsche Staat alles, was wir jetzt beredet haben, Stück für Stück mit der Gartenschere überwindet, im Vergleich zu den Standorten, wo dieser Mensch ansonsten hinwandern könnte. Und die deutsche Wirtschaft muss ihre jetzige strukturelle Schwäche überwinden, denn ansonsten wird dieser Mensch seine Zukunft nicht in Deutschland ausleben wollen. Und wenn wir die Perspektive dieses Menschen einnehmen und wenn wir sagen, wenn er weggeht, dann ist sehr, sehr vieles an politischer Energie in diesem Land irgendwann erlahmt. Und ich hoffe, dass die Politik sich dieses Bild zu eigen macht und sagt, das ist unser eigentlicher Kompass, wenn wir darüber befinden, was gute Wirtschaftspolitik ist und was nicht, was gute Bürokratie ist und was nicht. Denn Bürokratie, die diesen Menschen aus dem Land treibt, weil wir zum Beispiel die Digitalisierung so tot regulieren, dass er eben seine digitale Gründung dann in England vornimmt, ist dann in dem Sinne eine schlechte Bürokratie.
Ich weiß nicht, ob England gerade so attraktiv ist.
Wenn Sie sich die Dynamik, Londons angucken, in bestimmten Bereichen, ist es eindeutig.
Ich habe, glaube ich, den Menschen, den Sie skizzieren, ziemlich deutlich vor Augen.
Ich auch, das sind meine Studenten.
Ja, und ich kenne ja auch so Leute, die sich YouTube-Videos angucken, wie sie in 5 Schritten zum Millionär werden können.
Es geht um meine Zwickmühle.
Ja, aber das ist schon eine sehr spezifische Klientel, die Sie jetzt beschreiben.
Nein, es geht um meine Zwickauer Studenten. Das sind Menschen, die überhaupt nicht unter das Label fallen, die sie jetzt mit einer bestimmten Bubble umreißen. Das sind Menschen, die absolute Leistungsträger dieser Gesellschaft sind. Als ich nach Zwickau zog, um die Professur anzutreten 2011, hat niemand über Auswandern nachgedacht. Inzwischen tun es fast alle.
Aber ich glaube, Herr Kohler,
diese Menschen sind ein ganz, ganz, ganz wichtiger Kompass. Und wenn wir sie verlieren, gibt es weder Ressourcen für Sozialpolitik, noch für die Rente, noch für egal was eben dieser Staat an guten Sachen anstellen will. Es geht um die Generation, die gegeben die wirtschaftliche Malaise des Landes sich sehr intensiv überlegt, ob sie hier bleibt oder nicht.
Aber es geht auch um Menschen, die vielleicht sagen, das Soziale an dieser Marktwirtschaft in Deutschland ist auch ein Grund, warum ich in Deutschland bleibe und warum es für mich keine Gründe gibt, dieses Land zu verlassen.
Also ja, absolut. Aber wo sollen die fiskalischen Ressourcen herkommen, um den Sozialstaat zu bezahlen? Wir sehen in der Rente, dass wir ein System haben, das ausschließlich den Alten zugutekommt und der Bundeshaushalt irgendwann zur Hälfte für die Rente ausgeht. Das ist schlechte Sozialpolitik, weil das ganz sicher, wenn Menschen einigermaßen mobil sind, sie irgendwann entweder ins Ausland oder in die innere Emigration treiben wird.
Herr Bernow, jetzt hat Herr Kohler gesagt, wir brauchen die Heckenschere. Die muss nach der nächsten Bundestagswahl die neue Regierung dann an vielen Stellen eben auspacken und auch benutzen. Wenn diese Heckenschere nicht kommt oder nicht in ausreichendem Maß kommt, kommt dann bei der Bundestagswahl 2029 spätestens die Kettensäge?
Wollen wir es nicht hoffen. Moritz Schularik, der Leiter des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der hat für so ein ähnliches Szenario dann mal das Wort vom Wohlstandsmuseum gebraucht. Das könnte Deutschland schon passieren. Also es gibt gute Chancen, dass es nicht so kommt. Es gibt gute Chancen, dass Deutschland da rauskommt, wenn alle das wollen. Aber das ist so das Szenario, das bei mir hängen geblieben ist. Und viele Leute in Deutschland finden es trotzdem ganz in Ordnung, denn es geht uns ja auch nicht schlechter als früher und viele Leute fühlen sich individuell sehr reich. Und so ein Szenario, das könnte schon kommen, aber das ist langfristig auch nicht ungefährlich, denn wenn es nicht vorangeht mit einer Wirtschaft, auch das ist inzwischen gut erhoben, dann wächst unter den Leuten das sogenannte Nullsummendenken. Dann denken die, was jemand anders kriegt, das kann ich nicht haben. Das ist Neid, das zersetzt eine Gesellschaft. Und in einer Gesellschaft, in der die Wirtschaft nicht wächst, ist es ja aber am Ende tatsächlich so, dass man zusammen mehr schaffen kann. Das schafft man ja tatsächlich nur dann, wenn die Wirtschaft insgesamt wächst. Insofern ist dieses Szenario vom Wohlstandsmuseum nicht das Beste, aber wenn wir uns jetzt nicht so ein bisschen alle zusammen am Riemen reißen, dann könnte es das sein, auf das wir rauslaufen.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema Lust auf Disruption. Braucht Deutschland mehr Musk und Milley? Es diskutierten Dr. Patrick Bernow von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Stefan Hunglinger von der Wochentaz und Professor Dr. Stefan Kohler vom Ludwig-Erhard-Forum für Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Gede Hensoldt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.